Immer mehr von dir haben wir gerade gesungen und das passt hervorragend zu unserer Vision, die wir uns als Gemeinde Anfang des Jahres gegeben haben. Wer hat sie noch im Ohr? Ich wiederhole es einfach. Gemeinsam geistlich stark werden, damit Menschen oder Unmenschen zu Nachfolgern Jesu machen. Gemeinsam geistlich stark werden ist der erste Teil dieser Vision und immer mehr von dir ist da natürlich ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil davon, dass wir diesen Wunsch in unserem Herzen haben. Und das Tiefgängerprojekt, das Christina gerade erwähnt hat, ist dabei ein sehr wichtiger Baustein. Und ich habe nochmal den Vers mitgebracht, der der Ausgangsvers für das Projekt ist, aus 1. Timotheus 4, Vers 7. Übe dich vielmehr darin, so zu leben, dass Gott geehrt wird. Übe dich vielmehr darin, so zu leben, dass Gott geehrt wird. Und das ist ja eigentlich unser Wunsch, oder? Dass wir, wenn du dich zu den Nachfolgern Jesu zählst, dass wir immer wieder mal so einen Impuls kriegen und denken, ja, eigentlich würde ich jetzt, ich will Jesus noch ähnlicher werden. Ich möchte noch mehr zu diesem Mann, zu dieser Frau werden, die Gott ehrt. Wie Ingrid das auch am Anfang im Kinderteil gesagt hat. Und im Tiefgängerprojekt, das hatte Christina ja auch schon gesagt, haben wir verschiedene Übungen zusammen besprochen, wie man so ein Tiefgänger werden kann, wie man im Glauben wachsen kann, wie man Schritt für Schritt mehr zu diesem Mann oder zu dieser Frau werden kann. Und wenn dieser Wunsch in dir lebt, immer mehr von Jesus zu haben, immer ähnlicher zu werden, immer mehr in diese Person hineinzuwachsen, die Gott in uns sieht, dann sind diese kleinen praktischen Übungen ganz wichtige Bausteine dazu. Ein langer Lauf besteht bekanntlich aus vielen kleinen Schritten und diese Übungen helfen uns, viele kleine Schritte zu gehen, um immer näher an das Ziel zu kommen. Und wenn du gesagt hast, bis jetzt habe ich das Tiefgängerprojekt mehr oder weniger verschlafen, nicht dran teilgenommen, dann hast du heute ganz neu die Möglichkeit, darüber nachzudenken. Vielleicht nochmal die Übungen durchzugehen, persönlich, im Hauskreis oder in deiner Zweierschaft. Wir haben das als Hauskreis ein bisschen mitverfolgt in den letzten Wochen, diese Übungen überlegt, wie wir sie ganz praktisch in unseren Alltag reinnehmen können. Und es war total bereichernd für uns, sich einfach neu nochmal zu fragen, wie kann Bibellesen im Alltag passieren? Wie kann Gebet im Alltag passieren? Wie kann ich mit Menschen über meinen Glauben im Alltag reden? All diese praktischen Fragen, die dazu führen, dass wir einfach diesen Herzschlag Gottes für die Menschen in deinem Umfeld ausleben können. Und vielleicht möchtest du heute einsteigen, den ersten Schritt gehen und das bietet sich heute super an, denn wie gesagt, starten wir heute mit der letzten Übung, nämlich mit dem Fasten. Und ich weiß nicht, wie es dir damit geht. Als ich angefangen habe, mich auf diese Predigt vorzubereiten, habe ich natürlich versucht, möglichst viele Bibelstellen zu finden, die sich mit dem Thema befassen, im Alten Testament, im Neuen Testament, um so ein bisschen einen Überblick darüber zu bekommen, was eigentlich biblisches Fasten ist. Man hat ja so seine eigenen Vorstellungen, die vielleicht ganz viel durch Tradition und Kultur geprägt sind. Aber was steht eigentlich alles in der Bibel zum Thema Fasten? Aber ich habe währenddessen gemerkt, das waren so eher Fragen, die mich motiviert haben. Was ist das genau? Für wen ist das vielleicht was? In der Hinsicht so, dass ja vielleicht für mich ja nicht unbedingt. Es zählt nämlich nicht so zu meinem geistlichen Trainingsplan, wenn ich das mal so sagen kann. Und ich hatte eigentlich so das Gefühl, Fasten, naja, wenn es sein muss. So bin ich an dieses Thema und auch an die Vorbereitung auf diese Predigt drangegangen. Aber Gott hatte etwas vor mit mir in dieser Vorbereitung, wollte mich da richtig kalt erwischen und das hat er auch geschafft. Ich bin nämlich über eine Aussage von Jesus gestolpert und die habe ich heute mitgebracht, die möchte ich mit euch zusammen betrachten. In Matthäus 9, Vers 15 gibt Jesus eine Antwort. Jesus sagt, können etwa bei einer Hochzeit die Gäste trauern, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Rhetorische Frage. Es kommt allerdings eine Zeit, wo ihnen der Bräutigam entrissen sein wird. dann werden sie fasten. Von welcher Zeit spricht Jesus hier? Von längst vergangenen Tagen? Er spricht von heute, von jetzt, von deinem Heute und von deinem Jetzt. Nicht nur von den Jüngern, die das gehört haben, sondern er sagt, es kommt eine Zeit, wo der Bräutigam entrissen wird und dann werden sie fasten. Jetzt denkst du vielleicht, Moment, das kann ja gar nicht sein. Man muss den Kontext lesen. Sehr guter Ansatz, ist immer richtig, den Kontext zu betrachten von einem Vers. Ich lese euch mal vor, was davor steht. In Vers 14, dort fängt dieser Abschnitt an. Daraufhin kamen die Jünger des Johannes zu Jesus und fragten ihn. Also die Jünger des Johannes kommen zu ihm und fragen ihn, warum fasten deine Jünger nicht? Wir und die Pharisäer fasten doch so viel. Jesus gab ihnen zur Antwort, können etwa bei einer Hochzeit die Gäste trauern, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Es kommt allerdings eine Zeit, wo ihnen der Bräutigam entrissen sein wird, dann werden sie fasten. Niemand flickt ein altes Kleid mit einem neuen Stück Stoff, sonst reißt das neue Stück wieder aus und der Riss wird noch größer. Auch füllt man nicht jungen Wein in alte Schläuche, er gärt ja noch und die Schläuche würden platzen. Der Wein würde auslaufen und auch die Schläuche wären nicht mehr zu gebrauchen. Nein, jungen Wein füllt man in neue Schläuche, dann bleibt beides erhalten. Also was sagt jetzt der Kontext zu dieser Aussage? Vorher steht einfach nur die Einleitung in dieses Gespräch, nämlich dass die Jünger des Johannes zu Jesus kommen und ihn fragen, hey, warum fasten wir eigentlich alle, aber deine Jünger nicht? Du bist doch Jesus, du bist doch der Messias und deine Nachfolger fasten nicht, wir schon. Und Jesus spricht diese Antwort und danach sagt er diese beiden Beispiele mit dem neuen Wein, der nicht in alte Schläuche passt, mit dem neuen Flicken, der nicht auf das alte Kleid passt und will damit sagen, ich bringe etwas Neues, was scheinbar Ähnlichkeiten mit dem Alten hat, sonst würde man es ja nicht irgendwie zusammenbringen können, aber es ist trotzdem ganz anders und es passt nicht zusammen. Also relativiert der Kontext diese Aussage, dass die Jünger fasten werden, dass die Nachfolger Jesu fasten werden, wenn er nicht mehr da ist? Also ich sehe keinen Anhaltspunkt dazu. Jesus benutzt also dieses bekannte Bild der Hochzeit. Und die Hochzeiten damals haben viel länger gedauert als heute, einen Samstag, Nachmittag, Abend, Nacht, sondern es waren immer mehrere Tage. Das sehen wir bei der Hochzeit zu Kana im Johannesevangelium. Es läuft über mehrere Tage hinweg. Sie haben ordentlich gefeiert. Und von so einer Hochzeit spricht Jesus. Und er vergleicht sich mit dem Bräutigam, der Bräutigam dieser Hochzeit ist und seine Jünger, seine Nachfolger. Wer sind sie? Die Gäste dieser Hochzeit. Und natürlich sind die Gäste einer Hochzeit nicht traurig. Sie freuen sich, sie feiern mit. Es ist ein Freudenfest, wo alle heiter und gesellig sind. Und dieses Beispiel greift Jesus auf und er sagt, aber es wird eine Zeit kommen, wo der Bräutigam ihnen entrissen wird. Und da spricht er von der Himmelfahrt, wo Jesus vor ihren Augen in den Himmel entrissen wurde und nicht mehr da war. Und ab diesem Moment, davon ist Jesus ausgegangen, fasten seine Jünger. Er meint damit natürlich nicht, dass sie dauerhaft fasten jeden Tag, dann gäbe es keine Jünger mehr. Aber er geht davon aus, dass es zu ihrem Alltag, zu ihrem geistlichen Alltag dazugehören wird. Und da hat Jesus mich so richtig kalt erwischt mit dieser Aussage. Vielleicht ist es bei dir so, dass du total regelmäßig fastest und es zu deinem Trainingsprogramm gehört. Bei mir ist es auf jeden Fall nicht so. Es ist nicht so, dass ich noch nie gefastet habe. Ich habe das hier und da schon wieder gemacht, gerade vor wichtigen oder besonderen Entscheidungen. Da haben ich oder wir als Familie gefastet, als Ehepaar, aber überhaupt nicht regelmäßig. Hier und da mal. Ich könnte alle Begebenheiten wahrscheinlich erzählen, bei denen ich gefastet habe. Das ging den Jüngern aber nicht so. So einfach konnten sie nicht zusammenfassen, wann sie gefastet haben. Und als ich mich dann von diesem Schock so ein bisschen erholt habe, habe ich die ganzen Bibelstellen nochmal gelesen und mit ganz anderen Augen drüber geschaut. Für mich war jetzt nämlich die Frage ganz präsent, wie kann ich das jetzt in meinen Alltag einbauen? Was bedeutet das alles für mein geistliches Leben, für meine Beziehung zu meinem Jesus? Es war also nicht mehr die Frage, soll ich oder soll ich nicht oder fasten, wenn es sein muss, sondern wie Jesus, kann ich das heute in meinen eigenen Alltag einbauen? Und als ich dann geschaut habe, wie die ersten Jünger und dann auch die ersten Christen gefastet haben, habe ich ja ganz interessante Begegnungen gehabt oder verschiedene Texte gefunden. Das erste zum Beispiel, wir lesen es im ersten Jahrhundert, dass es eine Regel war bei einer Taufe, dass immer der Taufkandidat, der Täufer und, so heißt es wörtlich, wer sonst kann, einen Tag fasten sollte. Also wenn die neutestamentliche Gemeinde eine Taufe gefeiert hat, dann hieß es, der Täufer, der Taufkandidat und wer sonst kann, soll einen Tag fasten und der Taufkandidat am besten zwei. So heißt es in der Didache, der ersten Ordnung der Gemeinde außerhalb der Bibel. Das zweite, was ich gesehen habe, ist, die Christen haben zwei Tage in der Woche gefastet. Das war schon im Judentum so. Die Juden haben auch gewöhnlicherweise zu der Zeit zwei Tage gefastet. Und das haben die Christen auch übernommen, die ersten Nachfolger, und haben gesagt, wir fasten auch zwei Tage die Woche, jeden Mittwoch und jeden Freitag. Das Fasten sah bei ihnen so aus, dass sie dann von Sonnenaufgang bis circa 15 Uhr keine Speisen zu sich genommen haben, sich dann nach 15 Uhr mit anderen Christen getroffen haben und zusammen das Abendmahl gefeiert haben und so das Fasten brachen. Das Abendmahl war ja nicht so wie bei uns Brot und Wein, ein kleines Stück Brot, ein Schluck Wein, sondern es war eingebettet in eine Mahlzeit. Und so haben sie dann als christliche Gemeinschaft das Fasten gemeinsam gebrochen. Das andere, das finden wir in der Apostelgeschichte, Apostelgeschichte 14. Und viele von euch, die die Geschichte schon gelesen haben, wissen, Paulus und Barnabas sind ja ausgesandt worden oder sie sind ausgegangen und haben verschiedene Städte versucht, mit dem Evangelium zu erreichen. Aber bevor sie loszogen, der Anfang, der erste Schritt dieser Reise war die Gemeinde in Antiochia. Und da lesen wir in Apostelgeschichte 13 ganz schlicht und ergreifend, dass die Leiter der Gemeinde fasteten. Es wird nicht gesagt, wann das war, wie lange, ob es regelmäßig war. Man kann davon ausgehen, dass es einfach ein Mittwoch oder Freitag war, weil sie immer gefastet haben an diesen Tagen. Und in dieses Fasten der Gemeindeleitung hinein hat der Heilige Geist ihnen gesagt, hey, da gibt's den Paulus und da gibt's den Barnabas. Und mit den beiden habe ich etwas Besonderes vor. Schickt sie raus. Und dann steht da, dass die Gemeindeleitung wieder gefastet hat mit der Gemeinde und dann Paulus und Barnabas ausgesandt haben auf die erste Missionsreise, wie es so schön genannt wird. Also das Fasten gehörte zum geistlichen Alltag der ersten Jünger und der ersten Christen über das Neue Testament hinaus. Es gibt noch viele andere Stellen. Also ist die Frage eigentlich gar nicht mehr, soll ich fasten oder nicht, sondern wie kann das in meinem Alltag aussehen? Das hatte ich schon gesagt. Und bevor wir uns diese Frage genauer anschauen, schauen wir uns erstmal eine andere an. Warum war es eigentlich Jesus und den Jüngern, den ersten Christen, so wichtig zu fasten? Warum haben sie das so in ihren Alltag, in ihr christliches Trainingsprogramm aufgenommen? Reicht es nicht, regelmäßig im Wort Gottes zu lesen, regelmäßig zu beten, sich regelmäßig mit anderen Christen zu treffen? Warum war das auch noch mit dabei? Warum ist das Teil unseres Tiefgängerprojektes? Was ist da die Motivation hinter? Und wenn wir uns diese ganzen Bibelstellen einmal anschauen, dann finden wir mehrere Gründe, die dafür sprechen, zu fasten. Das erste ist nämlich, durch das Fasten haben die Leute ausgedrückt und können wir auch ausdrücken, dass wir die geistlichen Bedürfnisse über die menschlichen stellen. Und das ist eine Herausforderung heutzutage. Geistliche Bedürfnisse über menschliche, über deine und meine Bedürfnisse zu stellen. Wir lesen zum Beispiel von Jesus die Aussage, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort aus dem Munde Gottes. Und das hat Jesus gesagt, als er gerade in so einer Fastenzeit war. Das heißt, geistliche Bedürfnisse werden durch das Fasten über unsere menschlichen gestellt. Der Mensch lebt eben nicht nur von den Speisen allein, sondern aus der Beziehung zu unserem Gott. Und das Zweite ist, durch das Fasten schafften die Leute sich damals Freiräume im Alltag. Mahlzeiten waren in der damaligen Kultur ganz wichtig und haben viel Platz eingenommen. Und dadurch, dass sie nicht diese Mahlzeit zusammen gefeiert hatten, hatten sie Zeit, um sich auf das Gebet, auf das Lesen des Alten Testamentes zu konzentrieren und diesen Austausch mit ihrem Gott zu pflegen. Und ich würde mal vielleicht sagen, sogar das Wichtigste dabei war das Dritte, nämlich, dass das Fasten ein äußerer Ausdruck für meine innere Haltung, für meine innere Motivation ist. Dass ich durch das Fasten etwas verkörpern kann, was innen drin in meinem Herzen passiert. Das Fasten war für sie also wichtig, weil sie dadurch den Fokus neu geschärft haben, sich neu ausgerichtet haben auf ihre Beziehung zu Jesus, zu ihrem Herrn und auf sein Reich. Es ging also nicht um das Fasten an sich. Es ging nicht darum, einfach mal 2 Tage in der Woche nichts zu essen. Das war niemals das Ziel des Fastens in der Bibel. Es geht immer darum, dass das Fasten den Fastenden unterstützt in seiner Beziehung zu seinem Herrn, in seiner geistlichen Ausrichtung auf Jesus. Also darf es uns überhaupt nicht wundern, dass in der Bibel immer wieder vom Fasten die Rede ist. Dass im Neuen Testament auch immer wieder die Rede vom Fasten ist. Ich habe euch mal ein paar Bibelstellen mitgenommen. Matthäus 4, 1 bis 2 hatte ich gerade schon erwähnt. Jesus, bevor er seinen Dienst in der Öffentlichkeit beginnt, fastet viele Tage lang und geht dann erst raus und fängt an, in der Öffentlichkeit zu wirken. Die zweite Bibelstelle ist Apostelgeschichte 14, Vers 23. Da bin ich auch, als ob ich zum ersten Mal diese Stelle gelesen hätte, als ich sie in der Vorbereitung gesehen habe. Paulus und Barnabas, hatte ich ja schon erzählt, gehen raus auf die Missionsreise. Und sie gründen Gemeinden in den verschiedenen Städten. Und die Gemeinden brauchen natürlich Leitungskreise. Das ist das Konzept von neutestamentlicher Gemeinde, dass es einen Ältestenkreis gibt. Also setzen Paulus und Barnabas in diesen neu gegründeten Gemeinden immer wieder Älteste ein. Und das Interessante ist, lest die Stelle nach, sie haben das nicht einfach nur mit Gebet getan, sondern immer unter Gebet und Fasten. Und ich möchte euch nur diese Frage mitgeben, was hat das für einen Sinn, dass bei der Einsegnung von Ältesten gefastet wurde? Nehmt diese Frage einfach mal mit, ich werde sie nicht für euch beantworten. Die dritte Stelle ist Markus 9, 28 und 29. Und diese Begebenheit möchte ich auch kurz zusammenfassen. Da gibt's einen kranken Jungen. Und das Interessante an ihm ist, die Jünger Jesu konnten ihn nicht heilen. Jesus war gerade unterwegs mit 3 Jüngern und die anderen Jünger konnten diesen kranken Jungen nicht heilen. Jesus kommt also zurück von seinem kurzen Trip und der Vater geht sofort zu ihm und sagt, Jesus, ich habe einen kranken Sohn, bitte mach ihn gesund, die Jünger haben es nicht geschafft. Und Jesus heilt diesen Jungen und die Situation ist scheinbar zu Ende. Danach lesen wir von diesem Gespräch. Als Jesus danach ins Haus gegangen war und seine Jünger mit ihm alleine waren, fragten sie ihn, warum konnten denn wir den Geist nicht austreiben? Der Junge war besessen, wie es im Neuen Testament heißt. Jesus antwortete, diese Art von Dämonen kann durch nichts anderes ausgetrieben werden als durch Gebet und Fasten. Das ist meine Aussage. Also Fasten spielt dabei eine wichtige Rolle. Wie kann das sein? Warum praktiziere ich das nicht in meinem geistlichen Leben, wenn das so eine wichtige Bedeutung hat? Und all diese Fragen haben mich so überrollt in der Vorbereitung und ich roll sie einfach über euch hinweg, damit ihr auch einfach diese Fragen mal mitnehmen könnt. Fasten hatte bei Jesus und den ersten Christen einen hohen Stellenwert. Wie sieht es da bei dir und bei mir aus? Sie haben regelmäßig und gerne gefastet. Und jetzt ist vielleicht die Frage bei dir da, wie kam es denn dazu, dass wir heute in unserer christlichen, westlichen Kultur eigentlich nicht mehr so viel vom Fasten halten? Das Problem war nämlich, dass durch die Jahrhunderte der Kirchengeschichte es dazu kam, dass dieses Fasten immer mehr ritualisiert wurde. Dass immer mehr nur noch die Hülle praktiziert wurde, also genau das nicht mehr gegessen wurde für eine gewisse Zeit, aber das Ganze mit der inneren Haltung, der Motivation, die eigentlich der Ursprung ist, der Auslöser ist für dieses Fasten, immer weiter in Vergessenheit geriet. Und dann, als die Reformation anfing, die ganzen Reformatoren anfingen, die Kirchen zu erneuern, haben sie gemerkt, hey, die ganzen Menschen, die fasten, die tun das eigentlich nur so aus Werksgerechtigkeit heraus. Es ist ihnen einfach nur wichtig, weil es zur Tradition gehört, weil die anderen es machen und sie ihr Gesicht nicht verlieren wollen. Und deshalb haben die Reformatoren keinen besonderen Stellenwert auf das Fasten gelegt. Und so kam es dazu, dass es in unserer christlichen Kultur kein großer Bestandteil ist. Aber wie gesagt, im Neuen Testament für die ersten Christen war das ganz anders. Für sie gehört es zum christlichen Alltag dazu. Aber es darf halt nie zu dieser Hülle werden, die wir einfach nur noch praktizieren, sondern es muss immer der Sinn dahinter erhalten bleiben, weshalb ich faste. Und ich denke, dass das Fasten für uns heute, für die westliche Kirche insgesamt, ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel werden kann dafür, uns ein Stück weit von dem Materialismus, von dem ganzen Konsumdenken frei zu schaufeln, uns ein bisschen auf Distanz zu stellen zu all diesen Bewegungen und dem, was uns da in Beschlag nehmen will. Wenn wir zum Beispiel durch das Fasten einüben, geistliche Bedürfnisse über die menschlichen zu stellen, setzen wir ganz klare Prioritäten, die heute so gar nicht mehr normal sind. Warum verzichte ich aus geistlicher Motivation, nicht um meinem Körper etwas Gutes zu tun, aus geistlicher Motivation darauf, einen Tag lang, vielleicht auch nur bis 15 Uhr, nichts zu essen? Wer macht das denn? Was hat das für einen Sinn? Wichtig ist dabei nur, dass klar ist, warum wir fasten. Und wenn uns jemand fragt, warum wir fasten, ist, wie antwortest du dann? Machen wir das nur, weil es unserem Körper gut tut? Machen wir das nur, weil wir denken, dass das unser Leben vielleicht ein Stück weit entschleunigt, es sinnvoll ist allgemein? Oder mache ich es wirklich, um meinen Fokus auf Jesus neu auszurichten, neu zu schärfen und ihn stärker ins Blickfeld zu bekommen? Und somit können wir dann jetzt zu der Frage kommen, wie können wir im Alltag fasten? Wie kann das heute ganz praktisch aussehen? Ich hatte schon gesagt, wie es bei den ersten Christen aussah. Sie haben 2 Tage die Woche, in der Regel bis 15 Uhr, manchmal auch länger, gefastet und nichts gegessen in dieser Zeit. Dann, das hatte ich auch gesagt, haben sie zu besonderen Gelegenheiten gefastet. Vor der Aussendung von Paulus und Barnabas, bei der Einsetzung von Ältesten und so weiter. Da gibt es noch andere Bibelstellen. Aber wie kann das bei uns aussehen? Unser Alltag ist ja heute etwas anders. Wir können in der Regel nicht um 15 Uhr hier antreten und zusammen eine Mahlzeit verbunden mit dem Abendmahl feiern. Um 15 Uhr sind die meisten von uns noch irgendwo im Büro oder am Arbeitsplatz und können gar nicht hier erscheinen. Wie kann das Fasten in unserem Alltag aussehen? Und ich habe 2 weitere Fragen mitgebracht, die uns da vielleicht auf die Spur einer Antwort zu dieser Frage bringen. Zum Ersten, was nimmt eigentlich viel Platz bei dir ein und hat nichts mit Jesus zu tun? Was nimmt in deinem Alltag, abgesehen von Schlafen und Arbeiten, viel Platz ein? Hast du dich das schon mal gefragt? Womit verbringst du die meiste Zeit in deiner Freizeit? Und da ist es bei dem anderen vielleicht doch wieder das Essen, dass man sich ganz viel Zeit nimmt, um das Essen vorzubereiten, dass es ein großes Fest ist in der Familie, wenn man abends oder samstagmorgens frühstückt und sich da wirklich ganz ausgelassen und viel Zeit nimmt, um zu essen. Dann wäre das vielleicht doch wieder eine Möglichkeit, darauf zu verzichten, wenn das so einen wichtigen Stellenwert in deinem Alltag hat. Bei einem anderen ist es vielleicht das Handy oder andere mobile Geräte, wo man immer in so einer freien Minute das Gefühl hat, die Hand zuckt immer zur Hosentasche, weil man das Handy rauszieht, um irgendwelche Nachrichten oder irgendwelche anderen Sachen zu checken. Und wenn das der Fall ist, dann wäre das vielleicht eine Möglichkeit, darauf zu verzichten. Oder bei einem Dritten ist es vielleicht ein zeitintensives Hobby, wo wir jeden Tag oder mehrere Tage die Woche immer wieder damit beschäftigt sind, und dann vielleicht sagen, okay, das nimmt viel Platz in meiner Freizeit ein, dann könnte ich doch darauf verzichten, einen Tag oder wie auch immer, um meinen Fokus ganz besonders in dieser Zeit neu auf die Beziehung zu meinem Jesus auszurichten. Was nimmt in deinem Alltag viel Platz ein? Und wenn wir diese Frage für uns geklärt haben, können wir zur zweiten gehen, in welchem Umfang will ich jetzt darauf verzichten? In welchem Umfang will ich darauf verzichten? Wir müssen natürlich realistisch bleiben. Wir können nicht, wenn das Handy zu unserem Arbeitsalltag gehört, sagen, ich verzichte einen Tag auf mein Handy. Funktioniert nicht, wirst vielleicht gefeuert, wäre nicht so gut. Also realistisch bleiben. Was kann es wirklich sein, worauf ich verzichten kann? Kann es ein ganzer Tag sein? Können es vielleicht nur ein paar Stunden sein? Wie auch immer, nimm es dir heraus und überleg, wie das in dieser Hinsicht bei dir aussehen kann. Müssen es vielleicht mehrere Tage sein, damit es bei mir überhaupt erst einen Effekt erzielen kann? Will ich täglich, wöchentlich oder in einem anderen Rhythmus darauf verzichten? All diese Fragen können uns da irgendwie hinführen, dass wir herausfinden, wie Fasten in unserem Alltag einen Platz finden kann. Und ich möchte euch herausfordern, euch diesen Fragen wirklich zu stellen. Sie nicht wegzuwischen und zu sagen, jetzt geht's weiter, Gottesdienst ist zu Ende, ich gehe runter, fahre nach Hause und esse oder was auch immer ihr dann machen werdet, sondern nimm diese Fragen wirklich mit. Beweg sie für dich und schau, wie es relevant sein kann für dein Leben. Denn Jesus, wie gesagt, ist davon ausgegangen, dass wir als seine Nachfolger fasten, wenn er nicht mehr leibhaftig hier auf dieser Erde herumläuft. Wie kann also das Fasten in deinem Leben aussehen? Und wenn du dich auf diese Herausforderung einlassen möchtest, habe ich 3 Tipps und ein Angebot für dich. Der erste Tipp ist, starte im wöchentlichen Rhythmus. Man muss ja irgendwie anfangen. Und das ist, glaube ich, ein guter Punkt, den sehen wir zum einen im Neuen Testament bei den ersten Christen, dass sie wöchentlich einen Rhythmus hatten, sogar 2-mal wöchentlich, aber der wöchentliche Rhythmus war da. Und ich glaube, wenn wir Gewohnheiten in unserem Alltag etablieren wollen, dann muss es einfach irgendwie in unseren Alltag hineinpassen und nicht nur 40 Tage vor Ostern. Da werden wir keine Gewohnheit etablieren, weil es nur einmal im Jahr ist. Starte mit einem wöchentlichen Rhythmus. Der zweite Tipp ist, verzichte auch auf Speisen. Verzichte auch auf Speisen. Wenn es vielleicht das Handy war oder dein Hobby, dann nimm das aber trotzdem dazu. Vielleicht auch einfach nur bis 15 Uhr. Ist für mich eine sehr gute Richtlinie. Ich merke, ich habe es am Freitag ausprobiert, so ab 13 Uhr war es hier schön am Knurren und ich hatte Hunger. 15 Uhr war für mich gut. Bis 18 Uhr, dann hätte ich vielleicht schon Kopfschmerzen, was weiß ich. Also 15 Uhr hat bei mir gut gepasst. Es war ein guter Hinweis, den ich einfach so von den ersten Christen übernommen habe. Und ich glaube, Hunger ist gut für unseren Körper, natürlich, wenn man gesund ist. Aber es ist auch, wie gesagt, eine gute Erinnerungshilfe. Ach ja, ich faste ja heute und das soll mir ja helfen, meinen Fokus auf Jesus auszurichten. Dann schnappe ich mir mal die Bibel, lese vielleicht eine Passage oder bete wieder und verbringe automatisch wieder etwas Zeit mit unserem Gott. Verzichte auch auf Speisen und vielleicht auf etwas anderes, je nachdem, was viel Platz in deinem Alltag einnehmen kann. Und der letzte Tipp, mach es konkret. Das hatte ich gerade schon kurz angedeutet. Mach es ganz konkret. Halte fest, was du jetzt als dein Ziel gesetzt hast. Erzähl es deinem Ehepartner, erzähl es deinem Freund, erzähl es deinen Kindern. Kinder erinnern immer sehr gut an das, was wir uns vornehmen. Erzähl, rede mit jemandem darüber, damit du nicht alleine mit diesem Projekt unterwegs bist. Aber mach es konkret und sprich mit anderen darüber. Und wenn du dann Erfahrungen mit diesem Thema in deinem Alltag gesammelt hast, dann kannst du all das vergessen. Dann kannst du deinen eigenen Rhythmus, deine eigenen Wege entwickeln. Aber wenn du starten willst, sind das gute Tipps für den Anfang. Eine kleine Starthilfe. Und das Projekt, das ich mitgebracht habe, das ist hinten auf der Flipchart. Ich hoffe, dass jetzt hier einige im Raum sitzen, die wie ich auch von Jesus kalt erwischt wurden mit dieser Bibelstelle. Die sagen, hey, das war mir gar nicht so bewusst, wie es mir nicht bewusst war, aber ich will jetzt mal ein paar Schritte in diese Richtung gehen und schauen, was das mit mir macht. Dann trag dich hinten einfach auf die Flipchart ein, Name, E-Mail-Adresse, und dann wirst du eine E-Mail von mir bekommen und wir haben dann die Möglichkeit, untereinander alle, die sich eintragen, da vernetzt zu sein und gemeinsam für eine gewisse Zeit mit diesem Thema unterwegs zu sein. Ich sage ganz bewusst gewisse Zeit, weil ich denke, es wäre gut, einen festen Zeitraum zu haben, wo wir sagen, in dieser Zeit probiere ich es aus. Und der November hat gerade angefangen. Dezember ist dann eine neue, besondere Fastenzeit. Das hatte Christina ja gerade schon gesagt. Lasst uns den November einfach mal nehmen. Ab heute 4 Wochen. Wenn du einen Tag die Woche nimmst, wären es jetzt 4 Gelegenheiten, wo du sagen kannst, da will ich das Fasten ganz konkret in mein Leben, in meinen geistlichen Alltag einbauen. Und dann, wenn du das willst, trag dich hinten ein, dann können wir austauschen, was die einzelnen Fastenprojekte von jedem sind, der da daran teilnimmt und uns so gemeinsam unterstützen und einfach auch mal Ideen und Anregungen bekommen, wie wir es vielleicht im Dezember oder darüber hinaus in unserem Alltag gestalten können. Ich nenne euch einfach mal mein Fastenprojekt, das ich in der Vorbereitung für mich so, was sich für mich herauskristallisiert hat. Ich will jeden Freitag, bietet sich in meinem Wochenrhythmus am besten an, ich will jeden Freitag bis 15 Uhr auf Speisen verzichten und an diesem Tag in meiner Freizeit auch aufs Handy. Mein Arbeitgeber wird mich wahrscheinlich nicht feuern, wenn ich es während der Arbeitszeit nicht benutze, aber ich brauche es einfach. Deshalb, es frisst viel Zeit in meiner Freizeit, viel unnötige Zeit. Und deshalb will ich am Freitag auch den ganzen Tag in meiner Freizeit aufs Handy verzichten. Jesus, seinen Jüngern und den ersten Christen war das Fasten wichtig. Und das ist das Einzige, was ich heute mit dieser Predigt weitergeben wollte. Jesus und den ersten Christen war das Fasten wichtig. Es gehörte zu ihrem geistlichen Alltag dazu, wie Essen und Schlafen. Aber wie ist es bei uns? Wie soll es bei uns in Zukunft sein? Was wollen wir mit dem Fasten in unserem Alltag machen? Wenn du vielleicht sagst, ey, ich brauche eine neue Ausrichtung auf Jesus, ich will ihn wieder stärker in meinen Alltag reinnehmen, dann ist das Fasten vielleicht ein erster Schritt, um das in deinem Alltag hinzubekommen. Wenn du sagst, ich will wieder lernen, geistliche Bedürfnisse über menschliche zu stellen, dann probier es mit dem Fasten aus. Es ist ein sehr guter Weg, das einzuüben, geistliche Bedürfnisse über menschliche zu stellen. Aber lasst uns niemals vergessen, dass es um das Fasten an sich geht. Darum geht es nämlich nicht. Es geht nicht darum, dass wir einfach nicht essen, dass wir einfach nicht an unser Handy gehen, dass wir einfach nicht einen Tag lang unser Hobby ausüben. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass wir durch diesen Verzicht einen Freiraum bekommen, unsere Ausrichtung auf unseren Jesus wieder stärker in den Griff zu bekommen, stärker in den Alltag einzubinden und so die Beziehung zu Jesus zu stärken, darin zu wachsen, immer mehr zu diesem Mann und zu dieser Frau zu werden, die Gott in uns sieht. Und wenn du es ausprobieren willst, wie gesagt, trag dich hinten in die Liste ein und schau einfach, was passiert. Du kannst nichts verlieren, aber ganz viel gewinnen. Amen.